mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres True Crime Podcasts Mörderische Heimat, die uns heute in den südöstlichen Teil Thüringens führen wird. In ein kleines Dorf am Rande der Rhön. Mein Name ist Lisa Cardinale und ich begrüße meinen Kollegen Zeno Diegelmann, der diesen Fall heute mitgebracht hat und ihm vorstellen wird.
Hallo Lisa und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, in der Tat geht es heute mal wieder in die Rhön. Back to the Roots sozusagen für unseren Podcast. Die ersten Staffeln unseres Podcasts spielten ja ausschließlich in dieser Region. Und dieser Fall hat mich damals schon berührt, als ich von ihm hörte. Und ich denke, heute ist es an der Zeit, den Fall auch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Du sagst, dass dich der Fall sehr berührt hat, Zeno. Wieso ist das so? Was macht diesen Fall denn so besonders für dich?
Naja, es geht erstens um ein Kind, was die Erzählart immer etwas besonders macht. Mhm. Natürlich ist jeder Mord und jede Tat schlimm, aber man kann sich nicht ganz davon freimachen, dass der Mord an einem Kind doch noch gefühlt eine weitaus größere Untat, eine größere Ungerechtigkeit oder zumindest ein weitaus größeres Ungerechtigkeitsgefühl in einem auslöst, als wenn es um Erwachsene geht.
Das stimmt. Du hast mir vor der Aufnahme heute auch gesagt, dass das ein Grund ist, warum du den Fall auch noch nicht in einer Live-Show erzählt hast, sondern lieber hier in dieser Staffel. Ne?
Ja, weißt du, du warst ja nun auch schon oft genug bei unseren Live-Shows mit dabei, warst ein Teil davon und die Live-Shows haben eine ganz besondere Dynamik, möchte ich es mal nennen. Teilweise ist auch zwischen den Fällen Zeit, um mal ein bisschen durchzuatmen, ein paar Scherze zu machen und so weiter. Und das würde mir tatsächlich schwer fallen, wenn ich solch einen Fall vorher auf der Bühne erzählt hätte. Das würde sich irgendwie nicht richtig anfühlen und nicht gut anfühlen. Deswegen glaube ich, ist das kein Fall für eine Live-Show.
Das verstehe ich. Ich meine, so wichtig ich es auch finde, zwischen den zwei Fällen, die wir immer erzählen, auch mal die Spannung rauszulassen, was für uns auf der Bühne, aber auch für das Publikum wichtig ist, so richtig finde ich es, dass du da aber auch immer ein richtig gutes Händchen hast, welche Fälle wir da nehmen oder welche dann eben auch nicht.
Ja, danke, das freut mich. Das freut mich zu hören.
Ja, das ist ja auch so.
Ja, schön.
Und wir konnten das ja auch wieder bei unserem Sommer-Special sehen, wie sehr die Leute da von den beiden Fällen gefesselt waren. Und wer das selbst mal live miterleben möchte, der kann das tun. Es gibt noch ein paar Karten für unsere nächste Live-Show im Kreuz Fulda. Schaut da einfach mal auf der Homepage kreuz.com. Die Shows sind am 3. und 4. Januar 2025. Soweit der Werbeblock.
Hast du gut untergebracht.
Danke.
Hervorragend.
Danke. So, jetzt aber zurück zu unserem Fall. Der wird dann eben bei diesen Live-Shows keine Rolle spielen, obwohl er ein Fall aus der Region Rhön ist und wir bei unseren Live-Shows ja fortan immer einen Fall aus der Region und einen überregionalen Fall mit im Gepäck haben.
Ja, genau, das ist genau der Grund, warum ich eben der Meinung bin, dass es eher ein Fall für den Podcast ist und nicht für die Live-Shows. Und diesen Fall, den ich aber mitgebracht habe, den hören wir jetzt auch. Und um was es bei diesem Fall nun genau geht, das erzählt euch Philipp.
Juni 2004. Wie jeden Tag verlässt die sechsjährige Jessica gegen 12 Uhr die Kindertagesstätte und macht sich auf den Heimweg. Keine 500 Meter ist die Kita von ihrem Zuhause entfernt, doch wird sie dort nicht ankommen. Sie verschwindet und eine große Suchaktion beginnt, doch Jessica ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Ermordet von einem einschlägig vorbestraften Mann aus der Nachbarschaft.
Vorbestrafter Mann, das hatten wir leider schon einmal in dieser Staffel. Ich erinnere mich an den Fall Stefanie Drews aus Weimar. Und auch hier war der Täter kein Unbekannter.
Ja, das ist ein Thema, das uns letztlich alle immer wieder beschäftigt und Fragen aufwirft. Wie kann es sein, dass solche vorbestraften Täter immer wieder solche Taten begehen können? Und ich kann das auch gut verstehen. Ich zucke da jedes Mal auch innerlich zusammen und muss mich dann selbst wieder einfangen, indem ich mir sage, ja, das ist Teil unseres Rechtssystems, muss man aushalten. Das klingt banal und auch unglaublich, aber letztlich muss man es genau so sagen. Das sind einfach die dunklen Felder unseres Rechtssystems, die gibt es.
Ja, ich finde halt, dass man trotzdem irgendwie eine Lösung finden muss, um die Gesellschaft vor solchen Wiederholungstätern zu schützen.
Bin ich komplett bei dir. Die Frage ist halt nur wie, ne? Ja. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir tiefer in dem Fall sind. Es geht um Lügen, es geht um Schicksalsschläge, die für einen Mensch allein kaum zu ertragen sind.
Okay, das klingt schon mal ziemlich heftig, aber ja, lass uns mal einsteigen. Ja. Wo befinden wir uns?
Wir sind im Südwesten Thüringens. Wir sind in dem kleinen Dorf Metzels. Das liegt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und gehörte ursprünglich mal zum Kloster Fulda. Im Jahr 2019 wurde Metzels dann in die Stadt Wasungen eingegliedert.
Wie viele Einwohner hat Metzels?
Das schwankt leicht, aber insgesamt irgendwas zwischen 600 und 700, würde ich sagen.
Und hier spielt sich auch das ab, von dem wir nun hören werden.
Genau so ist es. Es ist der 22. Juni, das ist ein Dienstag. Wir haben es gerade schon gehört. Die kleine Jessica war in der Kita und verschwindet auf dem Nachhauseweg. Ihr Zuhause liegt nur 500 Meter entfernt von der Kita und es fällt sehr bald auf, dass Jessica nicht da ist.
Wem fällt das als erstes auf?
Ja, ihre Mutter, die heißt Ramona. Jessica ist das jüngste ihrer insgesamt 5 Kinder. Ramona P. wird uns noch sehr beschäftigen, denn sie ist wirklich eine Person, ja, der nichts erspart zu scheinen bleibt.
Wie meinst du das? Also auch neben dem tragischen Tod ihrer Tochter?
Ja, genau. Die gelernte Textilfacharbeiterin hat sich von ihrem spielsüchtigen Mann getrennt, hat ein Krebsleiden überwunden und ist nun vor kurzem nach Metzels gezogen, wo endlich alles ruhiger und auch besser werden soll.
Oh Mann, und dann verschwindet ihre Tochter Jessica.
Ja. Das ist alles sehr tragisch und es wird auch tragisch weitergehen.
Was ist Jessica denn für ein Kind? Ist sie schüchtern oder forsch oder...
Jessica gilt als aufgewecktes, zuverlässiges Kind, das gut mit anderen Kindern auskommt. Sie hat auch recht schnell Freunde gefunden, nachdem sie hierher nach Metzels gezogen sind. Sie hat gerade ihre Zuckertüte bekommen, denn bald soll sie in die Schule kommen.
Und die Mutter Ramona bemerkt nun also, dass ihre Tochter nicht da ist.
Ja, normalerweise benötigt die Kleine so 15 Minuten, bis sie zu Hause ist. Und wie gesagt, Jessica ist ein zuverlässiges Kind. Sie trödelt nicht rum und ist eigentlich immer pünktlich. Aber um 12.15 Uhr, zu der Zeit, zu der sie sonst immer zu Hause ankommt, ist sie nicht da. Also ruft ihre Mutter im Kindergarten an, ob ihre Tochter noch dort ist. Aber das ist sie nicht mehr. Die Mutter fragt natürlich auch alle anderen Leute, ob sie Jessica gesehen haben, Freunde, Nachbarn, alle, aber alle verneinen. Nun wird Ramona P. natürlich noch unruhiger und fährt mit dem Auto den Weg ab. Aber auch hier nichts.
Meldet sie ihre Tochter denn als verschwunden?
Das macht sie. Und um 13 Uhr treffen bereits die ersten Polizisten vor Ort ein. Bei vermissten Kindern wird da keine Zeit verloren, also leitet die Polizei sofort eine große Suche ein. Polizisten mit Hunden und Hubschraubern werden losgeschickt.
Man kann sich nur im Entferntesten vorstellen, was da jetzt in der Mutter vorgeht. Ne? Also die Ungewissheit, die Sorge, die tausend Gedanken, das ist einfach...
Ja, kann man sich wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen. Allerdings passiert nun etwas sehr Interessantes. Etwa zur gleichen Zeit wird ein Mann mit seiner Freundin auf der Polizeistelle vorstellig und gibt an, ein Kind überfahren zu haben.
Dort in Metzels.
Genau. Und der Mann wohnt mit seiner Partnerin im gleichen Haus wie Ramona P. Sogar direkt in der Wohnung darüber.
Ah, krass.
Und nun geht Schlag auf Schlag. Der Mann gibt also vor, ein kleines Kind, ein Mädchen, überfahren zu haben und das Kind in der Nähe in einem Wald abgelegt zu haben.
Weil man das so macht. Man fährt ein Kind an und legt es im Wald ab.
Genau, genau. Wir kommen gleich zu. Es ist alles erstunken und erlogen. Und dazu noch sehr schlecht erstunken und erlogen.
Okay, ja.
Zur gleichen Zeit findet ein Polizeihubschrauber die Leiche eines Kindes in einem kleinen Waldstück nicht weit entfernt vom Wohnhaus. Der Mann auf der Polizeistelle wiederum führt die Polizei nun genau zu diesem Ort, wo er das Kind auch abgelegt haben soll, nach seiner Aussage. Es ist der identische Ort. Und das tote Kind, ich nehme es vorweg, ist tatsächlich Jessica.
Aber es wird auch klar, dass das so nicht richtig stimmen kann, dass da an der Sache irgendwie was nicht stimmt.
Ja, eines muss man jetzt vorausschicken. Viele Dinge seitens der Polizei laufen jetzt mehr als unglücklich. Vor allen Dingen für die Mutter von Jessica.
Ramona.
Genau die. Mhm. Denn mittlerweile hat die Presse Wind von der Sache bekommen. Das ging anscheinend sehr schnell. Und die Dinge entwickeln sich in einer ziemlich, ich sag's jetzt mal so deutlich, beschissenen Eigendynamik.
Das heißt?
Das heißt, Ramona P. bekommt erstmal von dem Beamten nicht Bescheid gesagt, was denn jetzt gerade passiert ist. Die sitzt immer noch zu Hause und bekommt erst 4 Stunden, nachdem man Jessicas Leiche gefunden hat, gesagt, dass ihre Tochter tot ist.
Oh, shit.
Ja. Aber das ist auch noch nicht alles an tragischen Fehlern, denn Ramona darf ihre Tochter trotz ihres mehrmaligen Fragens auch nicht sehen und bekommt am nächsten Tag stattdessen erzählt, dass ihre Tochter von einem Auto angefahren wurde und das, obwohl man zu diesem Zeitpunkt schon sehr genau weiß, dass das nicht stimmt.
Aber warum? Ja. Warum macht man sowas? Weil man sie schützen will oder wie? Also ich meine, früher oder später muss man ihr doch die Wahrheit sagen.
Ja, ich weiß es nicht. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Ramona P. erfährt aus den Medien, dass einer der Nachbarn wohl Jessica getötet hat.
Das erfährt sie nicht von der Polizei, sondern aus den Medien.
Ja, ja, ja. Also im Fernsehen berichtet man schon über den Kindermord und Ramona P. ist natürlich außer sich. Nun, hier läuft definitiv eine ganze Menge schief und immer wieder wird sie aber vertröstet, dass sie ihre Tochter immer noch nicht sehen könne.
Jetzt stellen wir uns das mal vor, was das für eine Mutter bedeutet. Deine Tochter ist nicht nach Hause gekommen. Mhm. Dann sagt man dir, dass sie tot ist, von einem Auto überfahren. Das ist schon schlimm genug und du darfst sie dann aber noch nicht mal sehen und am nächsten Tag bekommst du im Fernsehen erzählt, dass einer deiner Nachbarn sie umgebracht hat. Das ist doch der absolute Horror.
Ja, ja, absolut. Und der Horror geht ja jetzt erst richtig los. Denn was ist denn nun wirklich eigentlich passiert? Und wer ist der Mörder?
Hm? Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem dubiosen Nachbarn. Der Nachbar, der behauptet hat, dass er Jessica angefahren habe. Wer ist das denn? Weißt du was über ihn?
Ja, dann legen wir mal los. Der Mann heißt Matthias F. und ist zur Tatzeit 38 Jahre alt. Er ist ein arbeitsloser Friseur und Gelegenheitskellner. Matthias F. lebt, wie schon eben angedeutet, im gleichen Haus wie Ramona und auch Jessica. Man denkt sich nichts dabei, dass er öfters mit Kindern vorm Haus Fußball oder Fangen spielt. Der 38-Jährige ist vor kurzem bei seiner Freundin in diesem Haus eben erst eingezogen.
Und mit ihr ist er auch auf der Polizeiwache erschienen.
Er hat ihr gesagt, dass er ein Kind angefahren hat und er es im Wald eben abgelegt habe. Zusammen sind die zwei dann zur nächsten Polizeiwache und haben das dann gemeldet.
Aber das lässt sich schnell widerlegen.
Es lässt sich schon allein deswegen schnell widerlegen, weil Jessica mit 18 Stichen in ihrem Oberkörper getötet wurde und kein Anzeichen eines Unfalls aufweist.
Ja. Wie dumm, sowas zu behaupten. Der muss doch wissen, dass das einfach sofort auffliegt.
Ja, es ist dumm. Das verstehe ich auch nicht, wie so vieles in diesem Fall übrigens. Jedenfalls wird sehr schnell klar, dass es hier um ein Gewaltverbrechen geht und auch Matthias F. knickt schnell ein und gibt schließlich zu, die 6-Jährige ermordet zu haben.
Das heißt, er hat es ausgenutzt, dass Jessica ihn kannte und hat sie auf dem Nachhauseweg vom Kindergarten abgefangen.
Also der Tathergang kann ganz gut rekonstruiert werden. Die Tat hat sich dementsprechend wie folgt abgespielt und ich versuche das Ganze so neutral wie möglich zu schildern, sonst macht dann das fertig.
Okay.
Also Matthias F. ist Ramona P. sogar noch am Tattag mehrfach im Treppenhaus begegnet, nachdem er ihre Tochter sogar ermordet hatte. Auch ihn hatte Ramona gefragt, ob er Jessica gesehen habe und er hatte verneint. Tatsächlich hatte er Jessica aber auf dem Nachhauseweg von der Kita gesehen, als er mit dem Auto an der Straße entlang gefahren war. Bereits da hat er wohl den Entschluss gefasst, das Mädchen in seine Gewalt zu bringen. Er lässt das Mädchen in sein Auto einsteigen. Jessica kennt den Mann, er ist ja kein Fremder, also vertraut sie ihm und glaubt ihm, dass er sie tatsächlich nach Hause zu ihrer Mutti bringt. Tatsächlich fährt er aber mit ihr zu dem kleinen Waldstück unweit des Wohnhauses, in dem man später auch ihre Leiche findet. Noch immer ahnt Jessica nicht, was der Mann wirklich mit ihr vorhat. Sie geht mit ihm an der Hand in das Waldstück hinein.
Oh Gott, man sieht es ja fast vor sich.
Ja. Und Matthias F. ist nicht unvorbereitet. Er nimmt aus seinem Auto einen Schraubenzieher mit.
Und zwar sicherlich nicht, um im Wald ein paar Schrauben anzuziehen.
Richtig, ja, genau. Es ist ganz bewusst die Wahl einer Waffe, möchte ich mal behaupten. Und dadurch wird auch klar, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt vorhat, das Mädchen zu töten. Auch wenn er später sagen wird, dass er den Schraubenzieher nur mitgenommen hatte, um dem Mädchen Angst einzujagen.
Also ich glaube, da ist in solch einer Situation kein Schraubenzieher vonnöten. Ja. Vor allen Dingen muss er sie ja fast nach dem, was er mit ihr vorhat, töten.
Ja.
Ich meine, sie kennt ihn, er wohnt direkt über ihnen. Sie kann ihn also sofort identifizieren.
Denke ich auch, ja. Er geht also mit Jessica in den Wald bis in ein dichtes Gebüsch hinein. Jetzt wird es dem Kind aber zu unheimlich und die Kleine beginnt zu weinen. Doch Matthias F. lässt sich nicht stören und beginnt damit, das Kind zu missbrauchen. Ja, dann beginnt Jessica laut zu schreien und Matthias F. hält ihr mit seiner Hand den Mund zu. Er versucht sie zu erwürgen, doch Jessica kommt immer wieder zu sich. Als er dann hört, dass sich ein Spaziergänger mit seinem Hund nähert, macht er kurzen Prozess.
Er hat Angst aufzufliegen, dass der Hund etwas wittert und anfängt zu bellen, ne?
Exakt. Also sticht Matthias F. zu, 18 Mal. 18 Mal rammt er den Schraubenzieher in den nackten Oberkörper des Kindes und 3 Stiche davon sind tödlich.
Ja. So, also wir sammeln uns mal einen kurzen Moment und wissen, was er dann im Anschluss tut. Er fährt zurück zu seiner Freundin in die gemeinsame Wohnung und sagt, dass er ein Kind überfahren habe und das Kind anschließend in den Wald getragen hat. Die Freundin glaubt das wohl auch im ersten Moment und die beiden gehen zur Polizei. Obwohl Matthias F. genau weiß, wen er da im Wald abgelegt hat und er weiß auch, was er getan hat.
Das weiß er sehr gut, denn es ist auch nicht das erste Mal, dass er sich an einem Kind vergangen hat. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Neverending Story, dass 80% von solchen Delikten von Wiederholungstätern begangen werden.
Und so ist es auch in diesem Fall.
So ist es auch in diesem Fall. Matthias F. ist bereits mehrfach vorbestraft.
Wegen Kindesmissbrauchs?
Auch. Er ist als 20-Jähriger 1986 wegen Vergewaltigung zu einem Jahr und 4 Monaten verurteilt worden und 1995 wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs zu 3 Jahren und 8 Monaten.
Da gehen einem wirklich langsam die Argumente aus. Ja. Warum solche Leute immer wieder eine Chance bekommen?
Ja, vor allen Dingen für die späteren Opfer ist das überhaupt nicht zu erklären. Was willst du denen denn sagen?
Na? Kannst du nicht erklären.
Nee. Aber das ist noch nicht alles. Matthias F. wurde im gleichen Jahr nochmals zu 3 Jahren und 4 Monaten wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt.
Das heißt, er saß also schon insgesamt 13 Jahre wegen ähnlicher Delikte im Knast.
Und beim Mord an Jessica ist er auch gerade erst zur Bewährung wieder draußen. Und das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein. Und da habe ich jetzt mal geschaut, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Das hat mich interessiert und zwar nicht in irgendwelchen Autokratien oder so, sondern in anderen Demokratien mit ähnlichem Rechtssystem, wie wir das haben. Nur um mal zu schauen, was für Optionen zu unserem Rechtssystem bestehen.
Okay, da bin ich gespannt.
Also pass auf, in Italien ist es so, dass Kinderschänder mindestens 12 Jahre in Haft müssen. In Frankreich kommen Vergewaltiger, die ihre Opfer gefoltert haben, nie wieder in Freiheit. Und in den USA ist es so, dass die Polizei die Anwohner davon unterrichten muss, wenn ein Sexualstraftäter in die Nachbarschaft zieht. Du weißt, Lisa, ich bin großer Verfechter unseres Rechtssystems und ich bin nicht dafür, dass man alle davon mit Namen und Anschrift davon informieren muss, wenn so jemand in die Nachbarschaft zieht. Aber wenn ich das eben schon nicht mache und aber auch nicht will, dann muss ich anderweitig dafür sorgen, dass so Leute nicht Tür an Tür mit Kindern leben und mit ihnen spielen, ohne dass die Eltern ahnen, welche Gefahr von dieser Person ausgeht.
Ja.
Ist zumindest meine Überzeugung.
Absolut. Ja. Ich meine, du hast ja schon sehr intensiv in deiner 5-teiligen Reportage der Fall Kai-Uwe Beck davon berichtet, die ich übrigens nur jedem echt wärmstens ans Herz legen kann. Die ist sehr, sehr gut. Und ich bin übrigens der gleichen Meinung wie du.
Mhm.
Also es geht ja auch nicht darum, irgendwen zu denunzieren.
Absolut, ja.
Aber wenn man sich halt grundsätzlich schon fragt, welches Recht ist hier wichtiger? das Persönlichkeitsrecht eines verurteilten Sexualstraftäters oder das von unzähligen Kindern.
Ja, das ist rechtlich sicher ein schmaler Grat, aber du siehst ja, wie es in Italien oder Frankreich dennoch möglich ist, schärfer vorzugehen. Andererseits müsste man natürlich auch mal die Auswertung sehen, ob diese Maßnahmen dort tatsächlich dann auch was bewirkt haben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dazu habe ich keine Tabellen gefunden. Falls ihr dazu was findet, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns bei Social Media und wir besprechen dann gerne in unserem Mörderische Heimat extra am Ende dieser Staffel nochmal dieses Thema.
Sehr gute Idee.
Können wir vielleicht machen, schon mal aufschreiben. Mhm.
Aber lass uns mal zurückkommen zu unserem Fall in Metzels. Matthias F. hat die Tat also gestanden. Bleibt er auch vor Gericht dabei oder versucht er sich rauszureden?
Ja, nein, das nicht. Er gibt zu, dass die Tat begangen wurde und dass er auch die Tat begangen hat. Allerdings scheint er große Angst davor zu haben, in ein normales Gefängnis zu kommen. Denn wir wissen alle, welche Stufe Kindermörder im Knast haben.
Die stehen dort ganz unten in der Hierarchie.
Ja, denn selbst Verbrecher haben draußen ja Familien und Kinder. Und es ist nicht selten der Fall, dass es Kinderschändern dann im Gefängnis richtig, richtig dreckig geht und sie es sehr schwer haben, teilweise sogar getötet werden. Manche bösen Zungen behaupten, dass die Mithäftlinge dann nochmal ein eigenes Urteil fällen, was vielleicht gerechter ist als das, was sie draußen bekommen haben, aber das lassen wir jetzt mal so stehen einfach.
Seine Angst ist jedenfalls nicht unbegründet, aber was will er denn sonst?
Er hofft darauf, dass er in eine psychische Einrichtung gebracht wird. Er spricht im Prozess öfter davon, dass er sich eigentlich zu Anfang nur von ihr befriedigen lassen wollte. Doch dann habe, Achtung, das Böse über ihn gesiegt. Aber ein Kriminalbeamter, der vor Gericht aussagt, bezweifelt, dass Matthias F. das Kind zu Beginn nicht töten wollte. Er hätte den Mord von Anfang an geplant gehabt. Und das denke ich auch. Er habe Jessica zielgerichtet angesprochen und im Anschluss mit genug Zeit auch gehandelt und die Tat schließlich auch durchgeführt. Außerdem war Matthias F. auch in den Verhören nie vollends bereit gewesen, die komplette Wahrheit zu sagen.
Er gibt wahrscheinlich immer nur das zu, was er auch muss. Ne?
Das kennen wir ja. Ne?
Hat er denn neben dieser Aussage, dass das Böse in ihm übernommen habe, noch was zu der Motivation zur Tat gesagt?
In der Vernehmung sagt er, dass er plötzlich einfach den inneren Zwang gespürt habe, dem Kind Schmerzen zuzufügen und Macht auszuüben.
Da kann man jetzt nur hoffen, dass er tatsächlich nicht mehr frei herumlaufen wird.
Ja.
Wie urteilt denn das Gericht letztlich? Also bei den ganzen Vorstrafen müsste das doch eindeutig sein, oder?
Ja, ist es auch. Ist es auch. Okay. Am 19. November 2004 fällt das Landgericht in Meiningen dann das Urteil. Es lautet lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. In der Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Wolfgang Feldgerdes heißt es, ich lese vor, der 39-jährige vorbestrafte Sexualtäter sei eine Gefahr für die Allgemeinheit und müsse bis an sein Lebensende hinter Gitter. Mit seiner verabscheuungswürdigen Tat habe er unendliches Leid über Jessicas Familie gebracht. Es gebe keine Zweifel daran, dass Matthias F., das Nachbarskind, am 22. Juni gezielt im südthüringischen Metzels in einem Wald gelockt, sexuell missbraucht und mit einem Schraubenzieher erstochen habe.
Das heißt, er kommt auch nicht, wie vom Täter gehofft, in eine psychiatrische Einrichtung.
Richtig. Er muss in den ganz normalen Strafvollzug. Sein Verteidiger kündigt zwar an, in Revision zu gehen, da ein nervenärztliches Gutachten, das die verminderte Steuerungsfähigkeit seines Mandanten nicht ausschloss, nicht genug gewürdigt wurde. Das genannte Gutachten kam allerdings auch zu dem Schluss, dass bei Matthias F. ein sehr hohes einschlägiges Rückfallrisiko bestehe. Bei Tests seien bei Matthias F. neben einem durchschnittlichen IQ erhebliche Persönlichkeitsstörungen und schwere seelische Abartigkeiten festgestellt worden.
Dazu hätte ich jetzt nicht unbedingt ein Gutachten gebraucht.
Na, Lisa. Also.
Ja, okay, sorry. Mach mal weiter.
Ja, hast du recht. Der Angeklagte habe kalt, brutal, zielgerichtet und bewusst gehandelt, sagte Staatsanwältin Renate Schinke in ihrem Plädoyer. Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes schloss sie ebenfalls aus. Sie sagt, so handelt man nicht, wenn man weggetreten ist. Und auch sie kommt zu dem Schluss, dass Matthias F. während der Tat voll schuldfähig gewesen sei.
Immerhin.
Und zu dem Thema von vorhin, was wir hatten, von wegen, wie es in anderen Ländern aussieht, im Gegensatz zu unseres Tweets, du erinnerst dich. Auch dazu hatte der Vorsitzende Richter noch etwas bei dem Urteil gesagt. Und das finde ich höchst interessant. Es zeigt nämlich auch, dass unsere Richter eigentlich sogar dafür sind, etwas an unseren Gesetzen, ich sag's mal, nachzujustieren. Richter Feldgerdes sagte wörtlich, es müsse vielleicht im Internet eine Möglichkeit geben, vor solchen tickenden Zeitbomben zu warnen. Jessica wusste nicht, dass sie zu einem vorbestraften Sexualtäter ins Auto steigt.
Und die gesamte Nachbarschaft im Haus wusste nicht, wer dort mit ihren Kindern im Garten spielt.
Genau das. Und er hat oft mit den Kindern der Nachbarschaft vor dem Haus Fußball gespielt. Und das kann ja nicht sein. Das muss geändert werden. So, Punkt.
Das bringt zwar Jessica auch nicht mehr zurück, aber vielleicht kann man andere Kinder vor dem gleichen Schicksal bewahren oder
richtig,
einem ähnlichen.
Richtig, ja. Genau.
Ja. Wie fasst die Mutter denn das Urteil auf?
Na, das Urteil ist natürlich in ihrem Sinne, aber insgesamt findet Ramona P. nur sehr schwer wieder zurück in ein einigermaßen normales Leben, was auch immer das bedeuten mag. Sie hat nach der Tat immer wieder Visionen ihrer Tochter, die ihr, so sagt sie, in Träumen erscheint. Dabei gibt es schöne und ganz furchtbare Erscheinungen und Träume, sagt sie. Sie sieht ihre Jessie zum Beispiel, wie sie auf sie zugelaufen kommt. Doch darauf folgen dann oft auch ganz grausige Bilder, wie Jessie im Wald liegt und schreit.
Furchtbar.
Ja. Manchmal sieht sie in ihren Träumen und Visionen ihre Tochter auch in einem Pool im Garten mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben. Sie selbst stehe dabei in einem Haus auf einem Balkon und könne nicht zu ihr, um ihr zu helfen.
Das ist wie aus einem Horrorfilm, ne?
Ja, das klingt wirklich so, ja. Im Mai 2005 nimmt Ramona P. dann auch eine Überdosis Tabletten, überlebt aber und kommt im Krankenhaus wieder zu sich. Doch es gibt auch die anderen Momente, aus denen sie Kraft schöpft. Es gibt versöhnliche Träume und Erscheinungen, in denen ihr Jessie Trost spendet sogar, dass sie nicht mehr weinen solle. Ramona P. spricht in einem Interview mal davon, dass gerade nach dem Urteil sich Jessie von ihr beinahe körperlich spürbar gelöst habe. Dass ihre Tochter mit dem Urteil wohl ihren Frieden gemacht hat und vom Weltlichen nun loslassen könne. Danach sei ihr Jessica auch nicht mehr so oft erschienen.
Das ist ja eigentlich schon fast ein ganz tröstliches Bild.
Ja, finde ich auch. Und niemand von uns steht es zu, darüber zu urteilen. Wenn es Ramona P. hilft, umso weniger. Ne? Und niemand von uns weiß, ob es solche Dinge nicht tatsächlich gibt. Ne? Ich kann es jedenfalls nicht widerlegen.
Ich auch nicht. Und ja, ich
will ich auch gar nicht. Ja. Ne? Und dennoch gibt es einige, die Ramona P. dann natürlich vorwerfen, dass sie den Tod von Jessica medial ausnutzen würde. Klar, es gibt Passagen in manchen Interviews, bei denen ich auch so ein bisschen gezuckt habe, sagen wir mal.
Was denn? Nenn mal ein Beispiel.
Na, zum Beispiel, als sie davon spricht, dass sie im Keller immer noch eine Kiste mit der blutverschmierten Kleidung liegen hat, die Jessica damals am Tattag trug. Ja, gut, aber das sind keine Äußerungen, in denen ich ihr vorwerfe, das medial auszunutzen. Das sind einfach nur Bilder, die sich dann vor meinem inneren Auge ausbreiten, die ich vielleicht so nicht haben möchte. Aber das ist dann ja mein Problem, nicht ihrs. Mhm. Ne? Ich kann danach das Interview zur Seite legen und nicht mehr darüber nachdenken, sie nicht. Ne? Ihr Kind wird immer fehlen.
Und an was stören sich die Leute dann?
Ach naja, die Leute stören sich daran, dass sie in Interviews ihre Meinung sagt und für härtere Strafen für solche Täter kämpft und dies wohl in dem gefühlten Maße der Leute einfach zu viel und zu oft. Also sie gibt halt sehr viele Interviews und erscheint da oft und das stört schon viele.
Die Gesellschaft legt also ihr Maß an Anstand fest, was sich gehört und was nicht. Und wie man mit so einem Schicksalsschlag umzugehen hat.
Ja, genau. Ramona P. schreibt dann noch ein Buch über den Tod von Jessica, das ihr selbst und anderen dementsprechend Hoffnung geben soll. Und natürlich denken nun alle, boah, jetzt mal auch noch ein Buch, damit kann man bestimmt Geld verdienen. Jetzt schlachtet sie das ja richtig aus. Ne? Und ich als Schriftsteller kann nur sagen, erstens mit so einem Buch verdienst du keine großen Summen, sodass man sich daran eine goldene Nase verdienen würde. Und zweitens, ja, warum soll sie denn auch kein Buch schreiben? Schreiben ist ja auch so eine Art Therapie. Ne?
Ja.
Wer sind wir denn, die von außen darüber urteilen wollen, was einem nach so einem Schicksalsschlag hilft?
Absolut. Ja. Und traurig genug, sich überhaupt rechtfertigen zu müssen.
Ja, definitiv. Ramona P. zieht dann auch bald darauf zu ihrem Lebensgefährten nach Fulda übrigens. In Metzels kann und will sie nicht mehr bleiben, dort wo sie ja alles an Jessica erinnert.
Mehr als verständlich. Also Ich könnte das auch nicht.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv ich auch nicht. Sie zieht also nach Fulda, in die Heimat unseres Podcasts sozusagen. Eigentlich ein passendes Ende. Wenn ja, wenn nicht noch ein paar kleine Infos jetzt folgen würden. Denn ich hatte es zu Beginn erwähnt, manche Menschen bekommen das Schicksal mit voller Breitseite ab. Und Ramona P. ist solch eine Person. Denn auch ihr Lebenspartner in Fulda stirbt, leider viel zu früh, im Juni 2015. Und Ramona P. hat den nächsten Verlust zu beklagen.
Oh Gott.
Und zum Ende dann noch der letzte Schicksalsschlag. Und danach machen wir aber auch wirklich Schluss für heute, würde ich sagen. Ich bin nämlich bei den Recherchen auf eine TV-Produktion von Kabel 1 gestoßen. Rosins Restaurants heißt die. Kennen die meisten wahrscheinlich.
Ah, das ist diese Serie, in der dieser TV-Koch Frank Rosin andere Restaurants irgendwie hingeht, hilft, um die wieder so ein bisschen in Spur zu bringen.
Ganz genau, ganz genau. Ja, richtig. Und da war Frank Rosin eben in der Rhön im Restaurant Roter Kuppe, um auch dort das Ganze wieder in bessere Fahrwasser zu führen. Und dort ist mir Ramona P. wieder über den Weg gelaufen in dieser Reportage, die dort nämlich ihre zweite Tochter Anja unterstützt hat, die das Restaurant Roter Kuppe geführt hat.
Okay, hat das denn wenigstens geklappt?
Also ich habe mir die Serie angeschaut, die ist auf YouTube auch noch einsehbar und hatte wirklich gehofft, dass nun wenigstens mal was Positives in der Familie entsteht, so ein kleines Happy End. Und ich fand die auch alle irgendwie total nett, alles ein bisschen chaotisch mit den Köchen, aber es war sehr unterhaltsam.
Aber
ja, und dann google ich den Namen der Tochter eben von dieser Anja, um zu schauen, ob sie das Restaurant denn jetzt heute noch führt und ob die Hilfeleistung von Frank Rosin gefruchtet hat, und bekomme eine Meldung von Osthessen News angezeigt, bei der ich dachte, das darf doch echt nicht wahr sein.
Oh Gott, was kam da?
Anja hatte sich wohl von ihrem damaligen Partner getrennt, mit dem sie damals noch in diesem Restaurant auch wirkte, sich dann neu verliebt und hatte gerade geheiratet. Und dann ist sie auf der Dominikanischen Republik in den Flitterwochen tödlich verunglückt.
Oh nein, also ist das zweite Kind auch gestorben.
Ja, also wie viel Unglück kann eine Familie denn haben, oder?
Furchtbar.
Absolut, ja. Mir hat das so leid getan. Ich hatte gerade diese ganze Rosin-Serie angeschaut und dachte, wie schön auch für die Schwester von Jessica, wenn es nun tatsächlich irgendwo mal bergauf geht, und dann lese ich diese Mitteilung. Ne?
Das heißt, die Mutter hat wirklich zwei Töchter verloren.
Ne? Ja, und wie tragisch. Überleg dir mal. Damals bei Jessicas Tod wurde Ramona P. ja zuerst gesagt, dass Jessica von einem Auto überfahren wurde. Und nun stirbt ihre zweite Tochter tatsächlich bei einem Autounfall. Also, was soll ich sagen? Ich wünsche der restlichen Familie nur das Beste und viel Kraft, falls sie das irgendwie hören.
Das ist ein schönes Schlusswort, Zeno. Boah, meine Güte, von einem Schicksalsschlag zum nächsten in dieser Folge.
Ja.
Oh, wie finden wir denn jetzt einigermaßen galant aus dieser Folge wieder raus?
Ja, ich fürchte, es wird uns nicht wirklich gelingen. Ich glaube, wir müssen das einfach hart cutten an dieser Stelle und lassen den Fall einfach mal so stehen für unsere Hörerinnen und Hörer. Das gelingt uns nicht, da was Schönes hinten raus wahrscheinlich noch draus zu machen.
Ne? Ja, das befürchte ich auch. Jedenfalls war es das dann mit unserer Folge 53. In 2 Wochen hören wir uns wieder, dann mit der letzten Folge unserer Thüringen-Staffel. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören, bis bald, passt auf euch auf, eure Lisa Kardinale und
Zeno Diegelmann.